Es ist ja eigentlich mein Text, den ich über viele Jahre, nicht das Ganze, aber der erste Teil, wir haben es ja schon dem Vater unser gesagt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das war ein Thema. Und dann haben wir das zweite Thema gehabt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dieser Teil, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auf Erden, das ist mein Thema. Ich habe heute Morgen noch eine Korrektur gelesen vom 29. Teil dieses Themas. Die Zeitschrift liegt ja außen ja auch aus. Und da bin ich voll drin. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so viele Teile darüber schreiben werde. Ich wollte nur einen Teil schreiben, nur ein so Thema mal, Reich Gottes. Aber dann hat sich eine Länge gezogen. Also wenn wir dort stehen bleiben würden, dann könnte ich da mindestens 29 Mal nur über diesen Teil predigen. Das ist aber auch Geschichte, dann kommen wir ja nie fertig. Das kann man ja lesen dann. Und da geht es richtig intensiv in die Schriftauslegung. Heute gehen wir weiter. Ne? Und heute ist an sich ganz einfaches, eigentlich ein Teil in der westlichen Welt, wo wir leben, wo wir in Deutschland leben. Da sagt man sich auch, naja, tägliches Brot, wir haben Aldi, wir haben Lidl, wir haben alles Mögliche. Ne? Und selbst ich bin ja ein Kind der Nachkriegszeit. Das habe ich damals noch nicht gewusst, als ich auf die Welt kam, aber da war der Krieg noch nicht lange vorbei. Und selbst ich habe, ja, Hunger habe ich schon mal gehabt, ne? Mama, ich habe Hunger, ne? Das gab es als Kind ja auch. Aber wirklich Hunger, ne? Das kenne ich nicht, ne? Und dann ist eben dieser Text, Gottes Wort, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist an sich heute dieser eine Satz, ne? Weil dann geht es wieder um was anderes. Darum habe ich das immer so genommen. Und ich hoffe jetzt auch mal, dass ich das einigermaßen durchziehen kann, dass ich die Kraft habe. Es wird vielleicht ein bisschen kürzer werden, das macht dann auch nichts. Auf jeden Fall, es geht nicht um Kürze, es geht nicht um Länge, es geht darum, dass Gottes Wort bei uns ankommt und dass wir etwas lernen. Oh, meine Brille ist auch da. Dabei vermisse ich sie jetzt gerade gar nicht, weil meine Augen momentan gut sehen. Ich lese uns einfach nochmal diesen Text. Zur Einleitung, weil wir werden ja dann irgendwann mal Fortsetzung machen. Matthäus 6, wir haben es vorhin auch schon gesagt, aber nochmal zur Verstärkung. Und zwar aus Matthäus 6, Abvers 9. Ne? Ist ja nur ein kurzer Text, dass wir das nochmal vor Augen haben. Da heißt es dann, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Ist also eine Anordnung. Ne? So sollt ihr es machen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hier ist der Satz von heute. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, das sind gewaltige Aussagen, die der Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat und die wir Land auf, Land ab in aller Welt immer wieder auch in allen möglichen Gemeinden, Kirchen hören und auch hier regelmäßig dann im Gottesdienst eingepasst haben. Das war jetzt Schlachtübersetzung, Schlachter 2000. Habt ihr vielleicht gemerkt, ein bisschen anders. Aber es ist ja manchmal gut, eine andere Übersetzung zu haben. Wenn ich so über das nachdenke, unser tägliches Brot gib uns heute, naja, habe ich an sich kein Problem mit. Ne? Wir haben das ja gelernt als Kinder, dass wir vorm Essen beten. Manchmal hat man auch das Ritual, dass man auch nach dem Essen dafür dankt, dass man satt geworden ist. In manchen Familien ist das ganz normal und bei manchen Essen ist es auch so, ne? Wenn ich so meine Israel-Reisen denke, ist es auch so, wenn wir dort im Hotel sind mit der Gruppe. Das ist manchmal ein bisschen jetzt anders geworden durch die ganzen Umstände, weil alles auf den Kopf gestellt wird. Aber normalerweise bete ich dann vor dem Essen. Wir singen kurz einen Chorus, irgendwann ein Lied. Und dann bete ich oder jemand von der Gruppe, wenn der laut beten kann, dann fordere ich auch schon mal jemand auf, dass jemand anders betet. Und dann essen wir und nach dem Essen, dann warten die Geschwister schon drauf, dass auch zum Abschluss gebetet wird. Dass man weiß, so, jetzt ist offiziell das Essen zu Ende. Jeder, der will, der kann schon mal gehen. Und die anderen können ja fertig essen. So machen wir das meistens. Ne? Das ist selbstverständlich, das ist ein Ritual. Aber wer denkt schon noch daran, dass es wichtig ist, zu verstehen und zu begreifen, dass wir tatsächlich jeden Tag abhängig sind von unserem Gott, dass wir unser tägliches Brot haben. Ja? Wenn wir das in dieser Zeit, in dieser Welt, in der wir leben, in diesem Deutschland, in diesem westlichen Welt oder überhaupt in diesen Ländern, wo Essen in Hülle und Fülle da ist, das tatsächlich auf die Reihe kriegen, dass wir wissen, unser tägliches Brot, das Stück Brot, was ich heute Morgen esse, oder das Müsli, was ich heute Morgen gegessen habe, ich habe kein Brot gegessen, Müsli, ne? Das kommt von Gott. Ne? Sonst hätte ich das nicht. Ne? Und es kann sein, morgen habe ich nichts mehr oder ich kann das gar nicht mehr essen, weil es gesundheitlich nicht geht. Ne? Dann muss ich irgendwann einen Tropf oder so. Es ist also nicht sicher. Kein Augenblick. Ne? Da habe ich so überdenken müssen, ich habe mal einen Mann gesprochen, der Sohn war Missionar bei der Kontaktmission, mit dem hatte ich ein bisschen zu tun. Und dann habe ich für Rumänien vor allen Dingen, auch nach Litauen oder sonst wo, auch noch nach in die Ukraine bis an ins Donetsk-Gebiet, wo jetzt der Krieg auch ist und wo es furchtbar ist. Ich habe ja viele Reisen gehabt damals bei der Kontaktmission und habe auch viele Hilfsgüter transportiert. Ne? Nach Rumänien ging es anfangs auch sehr viel um Essen und solche Sachen, aber sehr bald waren das andere Dinge. Und in dieser Zeit habe ich mal etwas ins Lager nach Norddeutschland gefahren. Mit einem großen Kastenwagen, einem großen Anhänger. Und dort wurde es auf dem LKW verladen für die Ukraine. Und da habe ich dann einen alten Mann getroffen. Das war der Vater von diesem Missionar. Und der hat mir erzählt, wie sie eines Tages in diesem weiten Russland auf LKWs verladen wurden. Das war Deutsche. Und irgendwo in einer Steppe abgesetzt wurden. Und das war's. Jetzt mussten sie da was aufbauen. War nichts. Ja. Ja, dann weiß man, was es bedeutet. Unser tägliches Brot geben uns heute. Klar, waren gläubige Leute, aber so war es nun mal. Und dann waren sie in dieser Steppe, in diesem weiten Russland, irgendwo, ich weiß nicht, wo das genau war. Da gibt es so viele verschiedene Landstriche. Ich habe mir das nicht gemerkt, ist auch zu lange, ist ja auch unwesentlich. Wesentlich war, dass dann irgendwo in dieser Gegend wahnsinnig viele große Schildkröten herumspazierten. Und die haben sich dann von diesen Schildkröten ernährt, hat er mir erzählt. Ja, da gab es nichts. Ja. Dann haben sie hier und da versucht aufzubauen. Man hat natürlich diese ganze Infrastruktur, die gar nicht da ist, so nach und nach aufgebaut, damit man diese Handelswege, ich sag mal, die braucht man ja auch, ne, um zu essen zu kommen, irgendwie aufbaut. Aber es war so weit ab vom Schuss, dass da wirklich nichts da war. Und dann meine ich, eines Tages, ja, die haben uns ja einfach abgesehen, eines Tages kam ein LKW und kippte dann eine Ladung Getreide ab, ne, und dann ist er wieder weg. Das war's dann, ne? Sie sollten also eher als Deutsche dort gucken, wie sie zurechtkommen, etwas aufbauen. War klar, was ihr Auftrag war. Und so war es dann. Dann kann man verstehen, dieses Wort, unser tägliches Brot gib uns heute. Dann ist es meines Erachtens nicht schwer. Oh lieber Gott, ich habe Hunger, hier ist nichts, was machen wir? Ne? Und er konnte mir dann erzählen, als dann, das hat ja gedauert, als dann endlich so weit war, dass sie ihre Hütten oder weiß ich was hatten und dann einigermaßen das Ganze lief, dann waren die Schildkröten auch nicht mehr da. Gott hat diese Menschen da mit dem täglichen Brot mit Schildkröten versorgt. So kann man das sehen. Faszinierend. Für mich natürlich als Deutscher und einer, wo alles hat und transportiert dies und das, alles Hülle und Fülle, alles da, war das beeindruckend. Und es war für mich immer wieder wichtig, mir so klar zu machen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein wichtiges Gebet und immer auch dieses Anliegen zu unserem Vater im Himmel. Wichtig ist ja zu verstehen, wenn man das Vaterunser, wie wir es nennen, durchgeht, da steht dann unser Vater. Und das Zweite, wo das Unser vorkommt, unser tägliches Brot. Ne? Das gehört zusammen. Unser Vater, unser tägliches Brot. Ne? Unser Vater im Himmel. Klar, wir verstehen, dass ein Vater normalerweise für seine Familie sorgt. Und dass das Brot, dann tägliche Brot da ist, das ist schon immer so gewesen. Das funktioniert zwar nicht immer so, aber eigentlich ist das ja ein ganz normales Prinzip, was Gott in diese Welt gesetzt hat. Ne, da muss der Versorger, ist der Vater. Aber unser himmlischer Vater ist auf jeden Fall der Vater, der jederzeit dazu in der Lage ist, uns mit unserem täglichen Brot zu versorgen. Darum ist es so wichtig zu verstehen, unser Vater, unser Brot. Ne? Wenn wir keinen himmlischen Vater hätten, ja, dann wäre es schlecht um uns bestellt. Ne? Die jüdischen Väter und Mütter kann man vergessen, wenn unser Vater im Himmel nicht da ist. Ne? Das hängt sehr stark zusammen. Kommt hier vor, unser Vater, unser tägliches Brot. Wenn wir uns das gemerkt haben von diesem Wort hier, dann ist schon viel, viel gewonnen. Wenn ich so so mir diesen Gedanken durchgehe, dann würde ich den ersten Punkt nennen, wir brauchen tägliches Brot. Ja, das ist ganz klar, wir brauchen das. Ne? Ich war ja auf meinen Vielreisen sehr oft in Tapka, dort auch in der Brotvermehrungskirche, da wird alles ein bisschen deutsch geführt, ist ja meistens katholisch oder so, ne? Aber man geht ja durch, man guckt sich das an und man sagt, hier war das dann. Ne? Und da lesen wir dann in Matthäus 14, Vers 19 bis 21, da lesen wir auch diese Stellen, die eben diese Situation beschreiben. Und da heißt es in Matthäus 14, Vers 19 bis 21, und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, wo schaut er hin? Zum Vater. Der Jesus schaut zum Vater, ne? Das ist ganz wichtig. Darum ist Vater und unser Brot immer auch sehr wichtig. Der Sohn schaut zum Vater, ne? Dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Das ist unser Vater. So was Ähnliches hat mir mal ein Mann aus der Slowakei erzählt, einer, mit dem wir in der Mission verbunden sind. Du sagtest, als da die kommunistische Zeit war und ich bin Koch und ich habe dann für bestimmte Anzahl, war eine Konferenz, Brüderkonferenz, und dann habe ich die Anzahl bekommen, wie viel ich kochen muss, und dann habe ich das gemacht und stell dir vor, es kam doppelte Personenzahl. Und ich kann mir das nicht erklären, sagt er, aber es sind alle satt geworden, jeder hat was zu essen gekriegt. Ja. Ich meine, das ist für ihn als Koch, es war klar, das reicht nicht, überhaupt, das geht nicht. Ne? Wenn 10, wenn weiß ich was, wenn da 300 kommen und da kommen 10, 20, 30, 40, vielleicht sogar 100 mehr, das geht schon irgendwie. Aber das Doppelte, dann wird es schwierig. Ne? Aber er sagt, nein, ich habe das selbst erlebt, ne? Wie Gott versorgt. Der Jesus steht hier bei den Jüngern, der Jünger gibt den Jüngern das Brot, den Jüngern verteilen und es bleibt übrig. Bei unserem Gott ist immer Überfluss da. Ne? Wir müssen keine Sorge machen, dass bei unserem Gott das Brot ausgeht. Nein, nein. Am Brot liegt es nicht, an unserem Gott liegt es nicht, auch nicht, aber es liegt manchmal daran, dass wir das nicht richtig zuordnen und es begreifen müssen, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Gott es ist, der uns versorgt. Ich möchte ein anderes Beispiel haben. Wir haben ja gerade jetzt am Dienstag, waren wir auch dabei, da haben wir diese Ausstellung besucht, 500 Jahre Täuferbewegung. Und ich habe von meiner Schwester, wir waren auch in Ostfriesland, kurz vor Weihnachten bei meiner Schwester, und die hat mir einen Zeitungsartikel von der OZ, Ostfriesenzeitung, ausgeschnitten, mir hingelegt. Und da hat einer geschrieben, ein gewisser Burkhard Ewert. Und da möchte ich nur einen Ausschnitt lesen, ne? Was alles so manchmal passiert. Weil gerade dieser Termin ist, habe ich gedacht, okay, das passt eigentlich jetzt ein bisschen dazu, was ich heute rüberbringen möchte, um vor allen Dingen ein bisschen zu verstehen, was manche Menschen so durchgemacht haben, wo es dann auf jeden Fall offensichtlich war, dass sie beten mussten, lieber Vater im Himmel, ich habe Hunger, bitte sorg du für mich. Ne? Dass man auf den Vater im Himmel wartet, dass er versorgt, dass man tatsächlich von tiefstem Herzen darum bittet, dass man Brot bekommt. Ganz normales irdisches Brot, ne? Essen. Und da heißt es in diesem Artikel, da geht es so um die Täuferbewegung, aber ist auch nur so ein Teil von dem vielen, was man über die Täuferbewegung schreiben könnte. Die Wartburg, das kennen wir alle, ne? Reformationszeit, das haben wir auch in der Ausstellung ein bisschen mitbekommen, da ging es mehr um Zwingli und so, aber naja, der Luther war ja auch noch da, wurde auch erwähnt. Die Wartburg, religiöse Pilgerstätte, nationales Denkmal deutscher Sehnsuchtsort, das schreibt also einer der von der Zeitung da, diese Artikel schreibt, ne? Hier übersetzte Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche mit Tinte, Feder und Gottesfurcht. Ja, das kann man so nachvollziehen. Luther wurde weltberühmt, ein anderer Wartburg-Bewohner hingegen nicht. Das war für mich auch ganz neu, ich habe das noch nie gehört. Aber in diesem Artikel kam das halt vor. Ein gewisser Fritz Erbe, so ist sein Name, ne? Wer kennt schon Fritz Erbe? Luther, ja, kennt jeder. Ne? Kannst auch nach Amerika fahren, kannst überall auf der Welt fahren. Luther ist bekannt. Ne? Bibelübersetzung, ja, Deutschland, ja, Wartburg. Viele Dinge weiß man so, vor allen Dingen Leute, die vom Christentum sind, die wissen das, ne, was da alles so gewesen in Deutschland. Ja, das war eine gute Zeit. Fritz Erbe, dabei starb er sogar wenig später dort im Südturm in einem 8 Meter tiefen felsigen Loch. Jetzt muss man aufpassen. 15 Jahre lang hatten ihn nicht der Papst und seine Bischöfe, sondern Luthers Anhänger in Finsternis und Einzelhaft weggesperrt. Erbes Fehler? Er war Wiedertäufer, so hat man es genannt, ne? Er war Baptist, sag ich mal, ne? Er war Wiedertäufer. Nicht Luther hing er an, sondern dem linken Flügel Reformation. So bezeichnet er das hier, ne? Da saß also jemand, wie Luther dort die Bibel übersetzt, ne? Und wir uns riesig freuen bis heute, und das ist jemand im Turm, der die Glaubenstaufe als die richtige Taufe erkannt hat und dazu stand und dafür 15 Jahre steht hier, ne? 15 Jahre in diesem Loch war. Ja, dieser Mann, der hat 15 Jahre im Loch dort gesessen, bis er dann gestorben ist und war abhängig davon, dass von oben das Brot kommt, ne? Das ist sprichwörtlich, ne? Das Brot kommt von oben, das Brot kommt vom Himmel, von Gott selbst, ne? Wenn man sich das mal so überlegt, dass der Mann, dieser Fritz Erbe, dort 15 Jahre, das war so der Gedanke, ne? Der sitzt da 50 Jahre dort und der ist wirklich abhängig davon, dass von oben kommt, ne? Wir sind in Jerusalem mal dort, das war die Kirche, da wo der Hahn krähte, wo Petrus den Herrn Jesus verleugnet hat, und da sind wir mal an der Nähe oder auch in der grausamen Grube, ne? Da kann man das auch bildlich richtig nachvollziehen. Da ist ein Loch und dadurch kam der Gefangene selber von oben rein. Und auch das Essen. Ne? War furchtbare Situation in diesem tiefen Loch, felsigen Loch. Und da haben wir dann meistens auch eine Andacht, wenn das die vielen, vielen Gruppen, die da durchmarschieren, erlauben, dass man irgendwo dann eine Andacht machen kann. Meine, das war in den letzten Jahren manchmal sehr überlaufen. Diesmal nicht, aber sonst schon. Und dann merkt man, wie schlimm es ist, wenn man in einem So-Loch irgendwann hochguckt und durch dieses kleine Loch, ja, der Mensch geht durch. Ne? Und alles, was an Versorgung ist, kommt alles von oben. Ne? Da kann man sich vorstellen, ja, was soll man dann machen, ne? Wenn man wirklich abhängig ist bis zum geht nicht mehr, dass von oben was kommt, ne? Dann versteht man, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Wenn nichts kommt, naja. Aber darum ist es so schön, dass wir aufgefordert werden, dass wir das beten sollen, ne? Klar, wir haben so schöne Tischgebete, ne? Und auch schöne Reime, die wir dann sagen, oder eben auch kurze Lieder. Ne? Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, ist auch ein Bibelwort, ne? Oder viele andere. Ne? Da gibt es immer schöne Sachen. Aber wenn man so überlegt, tatsächlich ist es so, und das ist an sich die Realität, auch eines jeden von uns, dass wir wirklich so abhängig sind, wie jemand dort im tiefsten Loch von oben abhängig sind, dass wir täglich unser Brot haben. Das müssen wir nur in uns verinnerlichen, dass es Gottes Werk ist an uns, dass wir tatsächlich das nötig haben, auch täglich für unser Brot zu beten. Täglich, monatlich, jährlich, klar, wir können das jetzt fortsetzen, ne? Wir sind ja Planungsmenschen, wir sind nicht so wie in Afrika, irgendwo, dass man jeden Tag geguckt, naja, wir haben ja keine Vorratshaltung so in Afrika manchmal, ne? Wenn man da so kommt, naja, dann sagen die Afrikaner, das Wasser läuft da, das Wasser will dahin, dann macht man keinen Staudamm, um dann eben Versorgung zu haben, ne? Sondern das will dahin, ne? Die Völker dann so. Es gibt ja auch viele andere Situationen, aber manchmal denkt, naja, aber unsere Kultur ist so, man sorgt dafür. Früher waren es die Eimachtgläser, dann waren es die Truhen, dann ist das Salz und weiß ich was alles, dass wir dann versorgt sind. Das gehört alles dazu. Aber selbst das ist auch von unserem Gott möglich und nötig, dass wir erkennen, dass wir von ihm haben. So, und eigentlich, wenn wir es genau nehmen, wenn wir schon vom Vater sprechen, der die Arbeit hat, der das Geld nach Hause bringt, dann geht es ja eigentlich um das Einkommen. Habe ich so viel Mittel zur Verfügung, dass ich meine Familie und mich versorgen kann? Und da sind wir dann schon an einem Arbeitsplatz, ne? Der Arbeitsplatz ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich mir das Essen kaufen und leisten kann. Ja? Und wenn man Arbeitsplatz sagt, naja, wie kriege ich meinen Arbeitsplatz? Da brauche ich Schule und Ausbildung. Also es fängt ja schon viel früher an. Ne? Eigentlich schon selbst im Kindergarten, wenn man es genau nimmt, schon ab Baby. Wenn du als Baby auf diese Welt kommst und bis zum letzten Atemzug bist du abhängig davon, dass der Vater im Himmel dich versorgt. Bis zum letzten Atemzug. Ja, das ist so. Das kann sehr schnell vorbei sein, Wir wissen ja auch von unserer Bibel her, dass Gott so manches Mal durch Krieg, Hungersnot, Pest, Krankheiten, Seuchen gesprochen hat, auch sein Volk auferlegt hat. Und dann gab es halt nichts zu essen. Das waren furchtbare Zeiten, ne? Dass der Mensch erkennt, oh, jetzt habe ich nichts. Und dann wird es wieder Zeit. Und dann haben wir immer diesen Spruch, ne? Not lehrt beten, ne? Wenn wir es so nicht tun können, wenn wir so nicht wissen, dass wir unser Essen vom Vater im Himmel bekommen und das verachten und denken, wir können uns alles leisten, jeden Supermarkt, in jedem Kleidergeschäft und alles, was wir für Leben brauchen, einfach so alles leisten. Ach, ich brauche doch nicht dafür beten, ne? Und wenn wir dann diese Neigung haben, dann wird es schwierig, ne? Aber ich denke nicht, dass hier jemand da ist, der das nicht realisiert, dass es tatsächlich unser Vater im Himmel ist, der uns versorgt. Ein paar Bibelverse dazu, Psalm 37, 25. Sagt ganz deutlich, ich bin jung gewesen und alt geworden. Da haben wir es, ne? Jung, könnt auch von Baby anfangen. Ich bin alt geworden jetzt, ne? Und das ist ganz schön. Doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinem Samen, also seinen Nachkommen, um Brot betteln. So, jetzt haben wir es noch ein bisschen näher. Wir müssen also auch differenzieren, dass diejenigen, die dem Herrn Jesus gehören, die den Vater im Himmel als Vater tatsächlich haben, ne? Durch die ganze Geschichte hindurch, der Psalmist damals konnte es schon sagen, ne? Den Gerechten, also die mit Gott in Verbindung standen, die im Glauben gelebt haben. Und dann stellt er fest, die haben nie nach Brot betteln müssen, versorgt. Ja, es gibt so manche Geschichten auch aus neuerer Zeit, aus der Zeit der Gemeinde, ne, seitdem der Jesus auf diese Welt gekommen ist, die davon zeugen, dass es so ist. Ne? Zum Beispiel, ich habe früher mit meinem Vater, als meine Mama gestorben ist, habe ich auch mit ihm Besuch gemacht zu einer gläubigen Familie. Und dann erzählt uns der Mann, dass er im Krieg da irgendwo auf der Insel ist und da war seine Position halt. Er war kein Soldat, aber er war irgendwo zuständig. Ich sag mal, irgendwo sozialen Platz hat er da gehabt. Und er hat von zu Hause immer seine Einweggläser mit Essen mitbekommen. Das war damals so, ein Kühlschrank, Gefrierschrank gab es nicht. Dann hat er das dort in diesem Haus, wo er dann dort sein Quartier hatte, das ist im Keller schön aufgebaut, ne? So, und eines Tages war er dann mal Wochenende zu Hause am Festland und dann kam er zurück und dann war in dieser Zeit, wo er weg war, war genau dort eine Bombe eingeschlagen, ne? Zweiter Weltkrieg. Und weil ich kam dahin, war alles kaputt und ich gehe dahin und meine Gläser standen im Regal. Da war nichts mit passiert, ne? Ein Zeugnis davon, dass das, was im Psalm hier lesen, dass das immer wieder passiert, dass man merkt, Gott achtet darauf, dass du dein Essen kriegst. Das ist nicht angetestet. Selbst wenn eine Bombe kommt, ne? Es ist bei Gott gar kein Problem, ne? Auch so Kleinigkeiten zu zeigen, ich bin da, ich sorge für dich. Und dann zu verstehen, der Mann war sowas von glücklich und konnte zeugen, ja, der Vater im Himmel hat mich versorgt, ne? Das ist doch so schön. Und nicht umsonst wird in Matthäus 7, Vers 7 bis 11 dazu aufgefordert, ne? Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Da muss ich aufpassen. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, zuerst kommt das Menschliche miteinander. Mein Brot bittet, ihm eine Schlange gibt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Das ist ja völlig unnormal. Das wäre schon schlimm, wenn ein Vater das machen würde. Ne? Ein Mensch steht hier. Ne? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Nee, da ging es um Stein. Jetzt ist es um Schlange. Ich habe das vertan. Eine Schlange gibt, wenn es um den Fisch geht. Ne? Wenn nun ihr, also wir Menschen, ne? Da sind wir ja Menschen angesprochen. Hier sind die Jünger angesprochen, das Volk angesprochen. Die ihr böse seid, das ist nun mal so. Es ist keiner, der gut ist, auch nicht einer, das wissen wir vom Römerbrief. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? So ganz einfach, ne? Ja, und da, wenn ich das so lese und das verstehe. Und wenn ich dann daran denke, die Geschichte, dass das Volk Israel eine lange Zeit in der Wüste war und versorgt wurde, und dann sind sie eigentlich in Gilgal. Müsste ich auch mal drüber predigen hier. Das ist fantastisch, was jetzt weiß man, wo Gilgal ist, wo die Jordanüberquerung war. War jetzt im Oktober dort. Hat ein bisschen mit der Reisereiterin zusammen haben wir das dann angegangen. Das war ein Sonderpunkt. Wir haben gesagt, das gucken wir uns an. Und das ist schon faszinierend. In Josua 5, Vers 10 bis 12 finden wir das. Während nun die Kinder Israel sich in Gilgal lagerten, also sind vom Osten gekommen, über den Jordan. Der Jordan war trocken, weil Gott es so gemacht hat, hat freigelegt, dass sie da durchmarschieren können. Und dann landen sie in Gilgal, das ist in der Nähe von Jericho. Ne? Als sie nun dort lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Ebenen von Jericho. Und jetzt müssen wir aufpassen. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn an eben diesem Tag. Und dann, was dazu kommt, das Brot, was in der Wüste kam, Vers 12. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie von dem Ertrag des Landes. Wir haben sie dann neu erfahren, so jetzt sind wir in diesem Land, wo Milch und Honig fließt. Und jetzt essen wir hier, was das Land hergibt. Ne? Gott versorgt. In der Wüste gab es es nicht, da hat Gott sie auch versorgt. Aber jetzt wächst und gedeiht hier alles. Ein wunderbares Land. Und man kann sich versorgen. So, jetzt Punkt 2. Das ist ja alles gut und schön, wenn wir unseren Bauch schön füllen können und wenn wir gut schlafen können und vielleicht noch gut davon schnarchen können, so wie ich das kann, wenn ich mir abends noch so viel da gönne, ne? Dann ist es manchmal nicht so gut. Und aber es geht ja nicht darum, dass wir in dieser Welt sind und mit täglichem Brot nur versorgt sind und es ist gut gewesen. Nein, nein, es geht um viel, viel mehr. Es ist auch immer eine geistliche Wahrheit hinter dieser ganzen Geschichte, ne? Und werden wir das tägliche Brot brauchen, das Wasser gehört ja auch dazu, ne? Ohne Wasser wächst kein Baum und kein Strauch und kein Gemüse und kein Bärchen und so weiter und so fort, dann kriegen wir keine Brombeeren und weiß ich was alles wir so brauchen. Das geht halt nicht, aber wenn es um das Himmlische geht, dann reicht es eben nicht aus. Ne? Und darum sind diese irdischen Dinge, die wir brauchen, immer auch ein Hinweis auf das, was ewig ist. Ne? Man redet von einer Metapher, man redet von einem Bild, das uns hinführen kann zu verstehen, dass wir nicht nur das irdische Brot brauchen. Und darum habe ich den zweiten Punkt überschrieben. Wir brauchen himmlisches Brot. Das lesen wir in Matthäus 4, Vers 4. Was war da? Ja, der Jesus wurde versucht, ne? In die Wüste geführt, da wo nichts ist, ne? Und da wurde er versucht. Und dann gibt er eine Antwort. Und Vers 4, Matthäus 4, Vers 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Teufel hat ihn versucht, ne? Es steht geschrieben, jetzt kommt das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nicht vom Brot allein, nee, nee, das ist wichtig, ne? Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja, darum sind wir heute Morgen hier. Darum haben wir unsere Bibel zu Hause und lesen die Bibel, damit wir Gottes Wort dort in unser Herz kriegen, ne? Unser Herz ist ja normal im Kopf, nicht hier. Ne? Wir sagen immer hier, weil das, naja, die Pumpe da ist, ne? Aber eigentlich, was wir verarbeiten, das ist alles im Kopf. Ne? Das sind unsere Gedanken, da ist unser Herz, was eben die Bibel meint, die Seele, das Geistliche, was in unserem Herz hineingekommen ist. Es wird ja alles da oben irgendwie verarbeitet. Man kann das ja nicht richtig fassen. Aber wir leben ja damit und verstehen das, dass wir Gottes Wort brauchen. Und der, der dem Herrn Jesus gehört und der den Geist Gottes in sich hat, der versteht auch, dass er das Wort Gottes braucht, weil ihm ist es auch lieb geworden. Ne? Weil der Geist Gottes ja das Wort nimmt und uns erklärt, zum Verstehen gibt, ne, dass wir das begreifen, was da zu sagen ist. Und das ist eben hier der Jesus, der sagt, ja gut, ne, wir können ja auch Steinbrot machen. Ne? Nein, nein, das geht nicht darum. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich brauche jetzt nicht die Scheiße zu Brot machen. Es ist nicht so wichtig, dass ich meinen Bauch jetzt fülle. Nein. Sondern das Wort Gottes, ne, das ist wichtig. Davon lebe ich. Der geistliche Mensch braucht das Wort Gottes. Der, der dem Herrn Jesus gehört, der ein Kind Gottes ist, braucht das Wort Gottes. Ja. Ich brauche schon über 50 Jahre, weil ich schon so lange gläubig bin. Und es ist wichtig, weil sonst verhungere ich am geistlichen Menschen. Dann habe ich mein Schnitzel und weiß ich was alles gehabt, mein halbes Hähnchen und meine schöne Pommes oder weiß ich was alles und verhungere innerlich. Und das ist eine Katastrophe, wenn das so ist. Ne? Darum, wenn ich meine Bibel aufschlage, kann ich mit einem bittenden Herzen zu meinem Vater im Himmel sagen, lieber Vater im Himmel, ich lese jetzt das Wort, gib du mir Verständnis, ne? Dass das, was dort eben steht, verinnerlicht wird, verstanden, begriffen wird und umgesetzt werden kann. So wie das Brot, wenn ich es esse, dann ein Teil von mir wird, so muss auch das Wort Gottes in mir sich verklären, etwas von mir werden, dass man merkt, aha, da verändert sich was in seinem Leben, ne? Da wächst was, da gedeiht was. Da ist ein geistlicher Mensch unterwegs, ne? Wir haben einen lieben Bruder gehabt, der hat den Hauskreis bei uns geleitet. Und da war ich noch sehr, sehr jung. Und der hat dann, wenn er mal zu Besuch, mal so am Sprung vorbeikam, in Ostfriesland ist das so, ne? Dann kommt man vorbei, hallo, wie geht's? Trinkt man eine Tasse Tee zusammen, das ist normal. Ostfriesische Gemütlichkeit hat sich jetzt ein bisschen geändert durch die ganze Industrialisierung und was ich was alles. Aber das war normal. Und dann kam er da gesagt, wie geht's dir? Wie geht's dir dem innersten Menschen nach? Ne? Oh, ich habe Husten, ich bin krank. Nee, wie geht's deinem inneren Menschen? Das ist der äußere Mensch, der Brot und Wasser und schönen Kuchen oder sonstige Sachen kriegt. Erstmal Nebensache. Die wichtigste Sache, die er gefragt hat, wie geht's dir am inneren Menschen? Ne? Und dann wurde klar, okay, oh, wie geht's mir eigentlich? Ne? Wie geht's mir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Ne? Der geistliche Mensch in dir, ne? Der neue Mensch, wie geht's dem? Bist du tatsächlich in der Verbindung? Unser tägliches Brot gib uns heute. Das geistliche Brot, lieber Vater, ich brauche es. Hast du Bedürfnis? Oder hast du es abgelegt? Oder ist es irgendwo da, ist irgendwo, dass du nur noch, sag mal, grob an einen schönen Schnitzel denkst, ne? Mir ging es einmal so im Waldviertel in Österreich vor vielen Jahren. Missionseinsatz, da war ich öfter dann viele Jahre mit der Kontaktmission. Schon bevor ich in der Mission in Österreich war, sind wir schon ein paar Mal dort gewesen. Und da war das so, sind wir immer zu zweit, zu dritt irgendwo hin, Gitarre mit und dann sind wir durch die Dörfer und haben dort gute Saatkalender verteilt. Zu den Familien an der Haustür geklingelt, dürfen wir ein Lied singen, wir haben irgendwas und wir haben Andachtskalender für nächstes Jahr und so, wie man das so macht, ne? Dann kommt man ins Gespräch auch, ne? Das war eine große Herausforderung. Und dann kamen wir an so einem Hof und da war Totenstille am Haus, ne, da war niemand. Und da war hinten ein Gehöft, Scheune. Und ich bin ja aus dem landwirtschaftlichen Bereich und es war auch klar, wenn die dann irgendwo, lauft da ruhig rein, da sind die gewohnt da, dann geht ihr da durch die Türen durch, ruft, hallo, wo seid ihr, ne? Da kann man einfach durchlaufen, alles kein Problem, das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir in der Scheune, da rumpelte etwas, dann kommen wir da rein und was war da? Ja, die Bauernfamilie war voll beschäftigt, die Kartoffelernte zu sortieren. Da war die Maschine am Rütteln da und da war klar, der eine guckte so ein bisschen, so ein verkniffener Bauer, ne? Das war natürlich der Chef und den habe ich natürlich angesprochen. Ne? Muss ich auch den richtigen erwischen. Und dann habe ich ihm so gesagt, was ich will. Und dann meinte er, ja, sie haben so viel Arbeit, dafür haben sie keine Zeit für sowas. Ne? Dafür haben sie keine Zeit. Ich sage, okay, was mache ich jetzt? Ne? Keine Zeit. Keine Zeit für Gottes Wort. Gut, das war ein Katholik vielleicht, ich weiß es nicht, nehme ich stark an. Und dann habe ich ihm dieses Wort gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von dem Munde Gottes ausgeht. Ne? Das kann ich auswendig, das konnte ich ihm dann sagen. Ne? Der hat nichts mehr gesagt, der hat einen Kalender genommen, wir konnten da nicht kein Gespräch führen. Aber so ist es manchmal, dass ein Mensch dann diesen Gedanken bekommt. Wir brauchen himmlisches Brot, der Mensch braucht himmlisches Brot, es geht nicht anders. Wie willst du denn dein Leben bereichern, nur mit dem, was auf dieser Erde wächst und gedeiht? Das ist viel, viel zu wenig. Johannes 4, 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Uiuiui. Und das war ein Werk, ne? Das zu tun, was Gott will, ist seine Speise. Das zu tun, was Gott will, was der Vater will, ist seine Speise. Ja, steht hier. Ne? Der Jesus hat einen ganz klaren Auftrag. Er ist von der Herrlichkeit beim Vater auf diese Erde gekommen mit einer ganz großen Mission. Die größte Mission, die es dir gegeben hat. Die beste Mission, die es dir gegeben hat. Ne? Die Mission. Ne? Uns Menschen und Sünder zu erreichen. Und da gehört der Gehorsam dazu. Und es war ihm Sättigung, es war ihm Erfüllung, das zu tun, was der Vater in seinem Herzen vorgenommen hat und der Sohn in Einklang mit dem Vater das durchgeführt hat. Ne? Das ist der Höhepunkt. Wir brauchen himmlisches Brot. Ja, das war für ihn himmlisches Brot. Ne? Die Beziehung zum Vater, das Wort Gottes, des Vaters an ihn durchzuziehen. Das finde ich ein ganz besonderes Wort. Das beeindruckt mich wirklich sehr, sehr, dass wir so etwas in unserer Bibel haben und das auch als geistlicher Mensch dann ein Stück weit nachvollziehen können. Wir können nie genau das erklären. Geht nicht, ne? Weil der Sohn Gottes hat den Auftrag bekommen, das durchgeführt, um da hineinzuschauen, da etwas zu verstehen und noch was zu verstehen und noch was zu verstehen. Aber es ist großartig, ne? Er hat es vollbracht. So, wenn wir das alles verstanden haben, wenn wir wissen, dass unser Brot vom Vater im Himmel kommt und dass es wichtig ist, auch in einem reichen Land, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, wo es den Menschen gut geht, trotzdem jeden Tag überzeugt zu sein, dass wir vom himmlischen Vater abhängig sind und das Gebet sprechen für unser leibliches Wohl, aber eben darüber hinaus und weit darüber hinaus auch das geistliche Sehen, dass wir auch da abhängig sind von unserem Vater und dass wir das nutzen. Dass wir auch vom Herzen haben, wie der Sohn Gottes, dass wir den Willen unseres Vaters tun. Wenn wir den Willen des Vaters tun, den wir erkannt haben, dann gibt es wirklich Sättigung, Erfüllung. Ne? Wir nennen das Erfüllung. Ne? Dann haben wir das getan und unser Herz ist glücklich. Es ist nichts Schöneres, als gehorsam dem gegenüber zu sein, der das in Auftrag gegeben hat, der eben selbst unser Gott ist. Ne? Der Geist Gottes macht es uns klar und wir tun es. So, und da kommen wir halt zu diesem Punkt, dass wir ja das alles haben. Wir sind reich, wir haben nicht nur irdisches Brot, sondern auch himmlisches Brot. Und da in der Punkt 3, wie gehen wir damit um? Wir geben tägliches und himmlisches Brot. Wir geben tägliches und himmlisches Brot. Matthäus 14, Vers 15 bis 18. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist einsam. Ich komme wieder zurück zu diesem Gleichnis, nicht zu diesem Geschehen da mit der Brotvermehrung. Ne? Der Ort ist einsam, sind die Jünger, ne? Es ist Katastrophe hier. Ne? Und die Stunde ist schon fortgeschritten, es wird dunkel bald. Ne? Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Ja, logisch, ne? Das ist ja ganz normal. So macht man das, ne? Damit die Leute nicht irgendwo nach Verhungern an der Ecke liegen. Ne? Die müssen ja noch irgendwo versorgt werden. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Ihr habt nicht nötig, wegzugehen. Moment mal. Jetzt könnte man sagen, ne? Hast du nicht verstanden? Die haben nichts mit. Die haben kein Essen. Die haben nur zugehört, zugehört, zugehört. Und das wird schwierig, ne? Und dann sagt Jesus zu den Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Was? Wir sollen das tun, das ist wichtig. Gebt ihr ihnen zu essen. Der Jesus weiß, was er sagt. Ne? Sie sprachen zu ihm: Wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Ja, das ist nichts, gar nichts. Also, das sind Verhältnisse, die paar Sachen da und dann guckt die Volksmenge an. Das ist ein Witz, ne? Das ist ein williger Witz. Das geht doch gar nicht. Ne? Das kann man nachvollziehen. Da sprach er: Bringt sie mir hierher. Das muss also jetzt zu Jesus hin. Ne? Und sie sollen das bringen. Also sie kommen mit dem Speise dann zu Jesus. Das, was sie haben, damit kommen sie. Naja, und dann ist das eben dieser Auftrag, der geschehen muss. Ne? So, wir geben tägliches und himmlisches Brot. Wie kann man das sagen? Ich habe mal als Kind erlebt, da war meine Mutter die einzige Gläubige in unserem Haus. Ne? Die ging immer Sonntag in die Kirche, evangelisch reformierte, und das hat sich später herausgestellt, ich habe das nicht gewusst, aber die ist dann heimgegangen, als ich 11 Jahre alt war. Da war ganz klar, dass sie dann beim Herrn Jesus ist. Ne? Das hat sie als letztes Zeugnis dann gehabt. Ich war noch nicht wiedergeboren, noch nicht gläubig, lange noch nicht. Hat noch ein paar Jahre gebraucht. Und in dieser Zeit, als ich meine Mutter noch hatte, da war ich ja Kind, ne? Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe das mitbekommen. Da kam zu uns ein Landstreicher, ne? Das war ja nun mal so, das kam mir mal vor. An der Haustür, ne? Und meine Mutter, naja, die hat ihm dann Geld gegeben, ne? Und dann musste sie erleben, kurz danach, Nachbar war der Tante Emma Laden, ne? Dann stand dieser Mann dann da mit seiner Schnapsflasche, von dem Geld hat sich Schnaps gekauft, ne? Ich kann mir noch den Ärger meiner Mutter damals, das habe ich nie vergessen, ne? Jetzt habe ich ihm Geld gegeben, jetzt hat er sich Schnaps dafür gekauft, ne? Die war sehr ärgerlich, ne? Du konntest aber nichts so machen, ne? Ja, ist gar nicht so einfach. Als Familie, als wir in Wien waren, wir haben ja ein Praktikum in Wien gemacht, meine Frau und ich, viele, viele Jahre zurück, da waren wir dann im Prater, wir waren vom Gottesdienst, glaube ich, gekommen, dann waren wir im Prater, so Nachmittagsspaziergang, ne? Und dann haben wir da irgendwo, da gibt es ja dann Versorgung genug, da gibt es auch den Rummel und weiß ich was alles, und da gibt es ja auch was zu essen, da war mal so ein, wie in Österreich, so ein Würstelstand, ne? Wie sagt man, Imbiss, aber Würstelstand gesagt. Und haben wir den Kindern, sahen wir da so eine Bankgruppe da, saßen da und aßen da, und da kam so ein Sandler herbei. Moment, das sind Landstreicher, ne? In Österreich sagt man Sandler. Ne? Der kam dann daher und hat mich sehr freundlich angesprochen als der Papa der Familie und hin und her gemacht und so. Und dann war mir klar, ja, was mache ich? Dann bin ich zu dem Würstelstand gegangen, habe ihm eine Semmel mit einer Wurst gekauft und dann habe ich ihm dann gegeben, was er essen kann. Ja, das macht man dann, ne? Das sind so die praktischen Sachen. Da könnt ihr euch vielleicht irgendwo vorstellen, dass ihr es auch schon gemacht habt. Das gehört einfach dazu, dass man Menschen mit dem täglichen Brot versorgt, wo es nötig ist. In der Mission hatten wir dann auch in Litauen das Problem, dass da Bettler auf der Straße in Kaunas waren und man wusste ganz genau, die Familien zu Hause leiden und die betteln hier und die setzen auch alles in Alkohol rum. Dann hat man versucht, immer die Familien herauszufinden, zu den Familien zu gehen, von diesen, die da rumsaßen und betteln, um dann den Familien zu helfen. Da ist einer extra eingestiegen und hat dann den Familien dann direkt geholfen. Auch ein Beispiel: tägliches Brot für die, die es geben kann. Ich kann also mein Brot nehmen und es dem Nächsten geben. Ne? Brich dem Hungrigen dein Brot. Ne? Und damit sind wir in dem Zuge, dass Gott die Menschen versorgt und wir sind an sich anstatt unseres Herrn und Heilandes, anstatt unseres Vaters im Himmel tätig. Ne? Damit Menschen versorgt werden. Wer weiß, so manches Mal, ne, wieder gebetet werden. Ne? So eines Tages unser Missionar Sam Vengandasalam, der war in Italien, der war irgendwo durch Umwege nach Italien gekommen. Lange Geschichte, er war gar nicht gläubig. Ne, der hat ja ganz andere Götterreligion gehabt. Da kommt er in so einer katholischen Kirche in Italien und sieht dann, der hat so wahnsinnig Hunger gehabt, war nicht versorgt, der hat nichts gehabt, der arme Mann, ne? So ein Asylant irgendwie. Ne? Und er geht in diese Kirche und dann betet er: Du Gott der Christen, ne? Wenn du mir helfen kannst, ich habe so Hunger. Ne? Unser tägliches Brot geben uns heute. Ne? Der hat wirklich Hunger gehabt. Der war verzweifelt, hat nichts zu essen gehabt. Und ja, einfach nur zu dem Gott der Christen. Der hatte keine Ahnung gehabt vom Gott der Christen. Ne? Nichts. Dann ist er wieder draußen, sitzt da irgendwo und auf einmal ruft er so irgendwo so eine Mami da, ne? Und auf einmal merkt er: Oh, ich bin ja gemeint. Ne? Der hat den hergeholt, ne? Und meint er: Die hat mich mit Essen versorgt. Ne? Der Gott der Christen hat mich versorgt. So macht Gott das. Ne? Das war ein gutes Beispiel, hat er mal erzählt. Ne? Himmlisches Brot haben wir auch. Ne? Wir haben Verantwortung vor den Menschen, das, was in uns ist. Natürlich nicht immer der Bibel kommen die Leute mit Bibel um die Ohren hauen. Nein, das auch nicht. Ne? Das ist ja nicht Sache. Aber wir haben immer den Auftrag, das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Es ist nicht das, was der Vater uns gegeben hat. Das muss weitergegeben werden, damit auch andere Menschen das bekommen. Und genauso, wenn sie innerlich schon schreien und suchen und vielleicht auch schreien, unser tägliches Brot gib uns heute, oder eben diese Suche danach haben, Erfüllung, die sie so als natürliche Menschen nicht haben. In Sünde und Übertretung, in dem Weltsystem hier unterwegs zu sein, keine Hoffnung zu haben für das, was ewig ist. Ne? Und da ist das Brot des Himmels dann wichtig. Ne? Im Manna wird das ja deutlich, das ist ja das Metapher dafür, dass das Brot vom Himmel kommt. Und so müssen auch diese Menschen mit dem Brot vom Himmel erreicht werden. Dazu habe ich jetzt als Ausklang eine Stelle aus dem Alten Testament, das uns ja, ein Stück weit als Mahnung dienen kann. Ne? Und die Versorgung war einfach wunderbar, wie Gott sein Volk durchgetragen hat. Und da habe ich gedacht, die Stelle aus 5. Mose 8, Vers 1 bis 14. Da spricht Gott zu seinem Volk, ne? Oft dann durch Mose. Ist auf jeden Fall in Mose festgehalten. Und da finden wir in 5. Mose 8, Vers 1 bis 14: Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt. Ja, ohne Brot kann man nicht leben. Und ohne den Willen Gottes zu tun, kann man wirklich nicht leben. Ne? Damit ihr lebt, heißt es ja ganz deutlich. Ne? Und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, oder was, ne? Hungern, da gab es nichts zu essen. Und dann kam die Ausrichtung zu Gott zustande, ne? Er ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, Brot vom Himmel. das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen. Und da kommt das, was ich vorhin erklärte, was der Jesus auch in der Versuchung sagt, ne? Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, ja? Sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und dann ist die ganze Geschichte, was da sonst alles dazugehört. Da reden wir vom Arbeitsplatz und von der ganzen Versorgung. Ne? Das kommt dann hier. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir. Oh, das waren Klamotten, 40 Jahre. Ne? Und deine Füße sind nicht geschwollen. Oh, was ist denn da passiert, körperlich? Ne? Diese 40 Jahre. Ne? Das muss alles mal erklärt werden. Ne? Dass man tatsächlich immer gesunde Füße hat. Ne? Da kann ich drüber klagen. Ich habe da ein bisschen ein Problem. Ne? Naja, das ist nicht so einfach. So erkenne nun in deinem Herzen, das Herz, ne, ist angesprochen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Ja? Der Vater ist da, der Vater kann mich versorgen, ich darf den Vater bitten und soll den Vater bitten, weil sonst bin ich nicht versorgt. Gottesfurcht ist wichtig. Vers 7, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Wir haben jetzt gelernt in Israel, dass hier mit Honig die Datteln gemeint sind, ja. Die sind lecker, wenn die so richtig saftig, süß sind und fertig sind. Ich habe so meine Probleme, aber man kann das verstehen. Die Tuaregs, das ist ja die Speise der Tuaregs, ne, die leben ja davon. Und Datteln sind wirklich was ganz Fantastisches. Wenn du da 3 Stück am Tag nimmst, dann hast du den ganzen Tagesbedarf für alle deine Mineralien. Ne, das ist so. Also Datteln ist schon was Besonderes, man muss es aber mögen. Ne? Ich habe mich daran gewöhnt, ich esse jetzt gerne. Und morgen habe ich auch noch 3 Stück gehabt. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, indem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, oh, Bodenschätze, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deines Gottes, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzung und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst. Ja, das ist unser menschliches Problem. Damit, wenn wir Aldi und Lidl und sowas alles haben, ne, das ist schon sehr lange bei uns. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder, das war damals so, ne, und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren, und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ja. Das ist Israel, ne, was Israel da angesagt wird. Und für uns ist ja sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir sind aus einer gottlosen, einer verdorbenen, einer toten Gesellschaft geistlich gesehen herausgerettet als Kinder Gottes. Und wir sollen uns als Kinder Gottes auch benehmen und uns verhalten. Und wissen, das, was wir haben, sind und haben, kommt von unserem Gott. Ne? Was wir sind und haben, Gott, kommt von dir, oh Herr. Ne? Das haben wir auch im Tischgebet. Das ist sehr wichtig, dass wir es immer wiederholen und immer auch mit unserem Herzen gedanklich durchgehen. Ja, was ich jetzt hier am Teller habe, die Scheibe, die auf mein Brotbrett hat, ne? Oder was auch immer mag. Oder ich stehe da irgendwo im Imbiss, in der Kantine oder sonst wo. Ne? Es kommt von meinem Gott. Und das, was Gott mir durch sein Wort gegeben hat, es kommt alles von ihm. Ne? Und ich darf täglich bitten, Herr, versorge mich. Herr, ich danke für dir für das Essen. Ich bestätige es. Es kommt von dir. Ich danke dir dafür. Ne? Für das Essen, aber dann eben auch für das Geistliche, das Wort Gottes. Wir können sowas von dankbar sein, dass es tatsächlich Luther und sonstige Leute gegeben hat, die die Bibelübersetzung vorangetrieben haben. Wir können auch für die Druckerkunst dankbar sein, für all diese Dinge, dass das Wort Gottes gerade ab dieser Zeit so extrem verbreitet werden konnte, dass es in alle Welt hineingekommen ist. Ne? Gott hat durch sein Wort diese ganze Welt versorgt. Die Versorgung ist da. Jetzt geht es darum, dass Menschen es annehmen. Wenn wir unterwegs sind als solche, die es angenommen haben, wir werden reich beschenkt durch das, was Gott uns durch sein Wort gibt. Wir werden satt, wir können uns sättigen dran. Ne? Und das alles von unserem Gott. Darum immer das Gebet, Herr, bitte öffne du mir das Wort. Ne? Herr, hilf mir, wenn ich das schreibe, so, aber hilf mir, dass ich da irgendwo verstehe, begreife, wie ich das jetzt schreiben kann. Ich kann das nicht. Ne? Wenn ich so an meine Schulzeit denke, naja, da habe ich mal einen Aufsatz geschrieben, da ging es um Erörterung. Ne? War eine Katastrophe. Ne? Einmal liest die Lehrerin vorne vom Pult das vor, meine Gliederung, Erörterung. Ne? Dann hast du die Gliederung vorgelesen, ne? Und sagte, das war gut. Oh, zwei war was Tolles für mich in Deutsch damals. Ne? Das war gut, aber der Rest, das war sechs. Ne? Oi, 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 oi. Da hatte ich wieder eine vier. Ne? Ja, das ist so. Aber wenn Gott ruft und wenn Gott führt und wenn Gott versorgt und wenn Gottes Wort in unser Herz kommt, dann kommt es auch raus. Ne? Das kann gar nicht in uns bleiben. Und so soll es sein, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, geben, weil wir solche Menschen sind, die innerlich versorgt sind, geistlich versorgt sind durch Gottes Wort, durch den Geist Gottes, der uns es erklärt, aber eben auch unser tägliches leibliches Brot bekommen. Ne? Darüber hinaus haben wir auch manchmal Gesundheit. Und ich habe das große Glück heute Morgen, dass ich nicht einmal einen Hustenreiz hier vorne habe. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Amen.